Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 66. Folge von Starke Frauen. Mit mir am Mikrofon im Homeoffice sitzt Katrin Jakob.
Hallo, liebe Kim. Auch von mir natürlich ein herzliches Hallöchen zur 66.
Ja.
Liebe Kim, wir sollten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ganz kurz erklären, was wir heute vorhaben und warum wir das vorhaben.
Wir haben uns entschieden, jetzt mal eine kurze Pause von 3 Wochen einzulegen. Und deswegen nehmen wir es jetzt zum Anlass zu sagen, okay, dann machen wir jetzt in der Folge 66 ein Recap, gucken nochmal die Damen an, die wir nach den vergangenen 50 Folgen gepublished haben.
Die Bewunderung auch für diese ganz tollen Frauen, die bleibt natürlich und es ist so eine Bereicherung auch und hat meinen Blick auch nochmal auf Frauen und das Miteinander auch im beruflichen Kontext. Und so haben wir ja angefangen quasi, ne, als wir damals da um Block gelaufen sind in unserer Mittagspause. So haben wir angefangen. Ne? Was heißt das eigentlich? Frauensolidarität? Gibt es Vorbilder im beruflichen Kontext, ja oder nein? Ja,
und jetzt gibt es auch, hier. Genau, nicht nur ja im beruflichen Kontext, sondern was macht unsere Überlegung auch, was macht eine Frau zu einer starken Frau?
Ja.
Und sich auch immer wieder gegenseitig diese Frauen zu präsentieren und sichtbar zu machen.
Aber steigen wir doch mal ein. Wir haben jetzt keine vollen 25 Folgen, aber fangen wir direkt nach der letzten Recap-Folge mit der Suad McKennett an. Was ist dir von ihr noch so von dieser Folge hängen geblieben? Außer, dass wir ihren Namen konsequent falsch ausgesprochen haben, den Nachnamen, also einer von diesen Fauxpas.
Ja.
Aber genau, was
also
blieb da hängen?
Wirklich ein wahnsinnig großes Vorbild für mich, sich wirklich als Vermittlerin zwischen die zwei Welten zwischen den zwei Welten zu präsentieren, einmal zwischen Dschihad und der westlichen Welt. Oh, mein Horizont hat es ungemein erweitert, diesen Scharfsinn, der Tiefgang und auch diese investigative Recherche von ihr hat mich unfassbar beeindruckt und auch ein wahnsinniger Mut von dieser starken Frau, die sich wirklich in sehr bedrohliche Situationen gegeben hat und auch selber sich Anfeindungen ausgesetzt hat, indem sie genau diese Dinge, also indem sie so gut recherchiert hat und ja, nicht verschönt.
Wir haben ihr, also dieser Folge, den Untertitel gegeben oder genauere Bezeichnung, Vermittlerin zwischen den Welten. Und das ist mir noch so hängen geblieben. Der ganz große Antrieb zwischen der vor allem islamischen Welt ihrer Eltern, also beziehungsweise wo ihre Eltern herkommen, und der doch christlich-westlich geprägten Welt, da Vermittlerin zu sein, auch aufzuklären und sich der Gefahr auszusetzen, dann mit Islamisten in Kontakt zu treten, um zu verstehen, was die radikalisiert hat, und ja, in ein Gespräch zu gehen als Journalistin. Und als Frau, also ganz, ganz großartig, muss ich sagen, die ist mir auch sehr, sehr in Erinnerung geblieben von den Frauen, die wir vorgestellt haben in den letzten Folgen.
Ja, also definitiv eine sehr beeindruckende, starke Frau, die aktuell, glaube ich, noch für die Washington Post schreibt. Also
genau,
auch ihre Bücher sehr zu empfehlen.
Ja.
Ja, dann haben wir als nächste Die Clara. Clara Zetkin, genau. Mehrfach gewünscht von diversen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich glaube, ich habe nicht alle genannt im Podcast in der Folge, aber es waren definitiv mehrere.
Eine Frau, die vor allem auch in der ehemaligen DDR als Ikone, ne, eher so aus dem kommunistischen, marxistischen Lager kam und die mir auch wirklich bisher noch nicht begegnet war, über die etwas zu lernen. Und als Alterspräsidentin des Reichstags damals, ne, noch mit gebrochener Stimme auch sich versucht hat, da gegen die aufkommende Nazi-Schwemme zu stellen, mit letzter Kraft. Das war schon auch sehr beeindruckend. Das muss ich sagen, war gut, sie auf jeden Fall dabei zu haben. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht alles gut fand, was sie so unterstützt hat.
Also sie ist ja eine Kämpferin für nicht nur auch Frauen gewesen, sondern ja insbesondere für die Arbeiter in Deutschland, ne? Weil die zeitliche Einordnung war ja industrielle Revolution in Deutschland und auch ganz Europa. Und da sich stark zu machen und sich zu widersetzen und für das Volk zu kämpfen, auch eine sehr beeindruckende Frau, definitiv.
Genau. Die nächste, die wir hatten, war, ne, Sport als Stichwort, Zeina Nassar.
Genau, Zeina, die Boxerin.
So jung und so beeindruckend, weil durchgesetzt, dass sie mit Kopftuch boxen kann. Ne? Mittlerweile sollte ihr Buch auch, glaube ich, erschienen sein. Ich meine, irgendwann im September. Weiß jetzt gerade nicht, wie das Buch heißt, aber auch eine beeindruckende Geschichte. Tolle Frau, tolle junge Frau auch. Ich folge ihr noch so auf Instagram.
Und großartig. Also man muss halt auch sagen, sie hat so lange gekämpft, dass 2013 die Boxregeln geändert wurden für sie, ne? Damit sie dann auch an den Kämpfen teilnehmen kann.
Die nächste? Ja, dann Kontrastprogramm. Nora Ephron. Für mich auch so eine, die so dieses Tragikomische miteinander verknüpft hat. Also nochmal kurz zur Einordnung. Drehbuchautorin unter anderem von Sleepless in Seattle und einem meiner größten, tollsten Komödien überhaupt aus den 80er Jahren, Harry und Sally, die immer so ein bisschen auf diesem, so ein kleiner Drahtseilakt, ne, zwischen wirklich sehr traurigen Geschichten, die ihr selber persönlich widerfahren sind, kommt auch aus einem Haushalt, in dem die Eltern beide dann dem Alkoholismus verfallen sind und sich da immer wieder aus so persönlichen Tiefen herausgearbeitet hat und dann dem Ganzen immer so ein bisschen den humoristischen Twist gegeben hat und sich selber geschworen hat, ich möchte niemals Opfer sein. Und wenn ich meine Geschichte erzähle und das auch mit einem gewissen Zwinkern im Auge, dann bin ich die Heldin in meiner eigenen Geschichte. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und könnte man fast so als Lebensmotto oder habe ich so als Teil meines Lebensmottos den Humor als guten Begleiter so für mich mitgenommen. Nora Ephron, wirklich ganz toll.
Ja, und dann haben wir unsere Sonderfolge zu Sexismus und Rassismus in Kinderhörbüchern. Da war ich erst einmal, als das eingereicht wurde, so ein bisschen irritiert und dachte, wie jetzt Bibi Blocksberg und TKKG, das verstehe ich gar nicht, nur gut, aber ja, wir können ja mal gucken. Und dann waren wir beide echt wirklich hinten übergefallen, weil uns das nicht präsent war, wie viel Sexismus und Rassismus eigentlich in diesen Kinderhörbüchern drin sind. Und das hat uns tatsächlich Spaß gemacht, das aufzudecken.
Auch wenn es ein bisschen Herzschmerz war, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Geliebten drei Fragezeichen, die waren ja jetzt noch okay, ne, im Vergleich zu TKKG, die ja so, das war ja, naja, okay. Also ich muss sagen, da bin ich auch so ein bisschen hinüber gefallen.
Ja, und die nächste Dame, die wir hatten, ist dann Deutschlands bekannteste Tech-Queen, die Aya. Und die mit
Aya Joff,
genau, die Forbes Top 30 Under 30 auf der Liste steht und auch eine ganz, ich finde, eine ganz spannende Erzählweise hat und auch einen spannenden Werdegang, weil der Klassiker, es gibt ein Problem, ich muss eine Lösung dafür finden. Und kurzerhand hat sie sich dann selber das Programmieren beigebracht und ja, wird Mrs. Code genannt, ist Keynote-Speakerin und in einer männerdominierten Branche unterwegs und nimmt das aber alles sehr freundlich, fröhlich und auch humoristisch, finde ich.
Total. Also ich glaube, dieses Fröhliche ist das, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt so Techie-Nerds-Programmierer nachsagt. Sie hat ein unglaubliches Charisma. Sie lacht. Sie sagte selber, ne, wie du auch gerade meintest, es gibt ein Problem. Ich will jetzt eine Lösung haben und ich will jetzt I won't take no for an answer. Und hat dann ja sich einfach gesagt, wenn ich jetzt da hinkommen will, dann muss ich offensichtlich programmieren lernen und hat das dann einfach gemacht. Und
genau.
Also wirklich auch toll, tolle junge Frau, die mich auch sehr beeindruckt hat. Auch dann wieder Kontrastprogramm als nächstes, Maria Montessori, auch ein Vorschlag, der mehrfach gekommen ist. Mhm. Ne? Also gerade so eigentlich Ärztin dann sich gekümmert um Kinder sein zu lassen, ne? Im pädagogischen Sinne, ihnen sozusagen Selbstwirksamkeit ermöglichen, indem man ihnen so wenig vorgibt wie möglich, sie spielen lässt und dann aus der Beobachtung heraus einfach sehr viel lernen kann und ihnen auch ihnen zuschreibt, dass sie ein eigenes Wesen haben, einen eigenen Willen und nicht immer nur in ein System gezwängt werden müssen.
Ja.
Das fand ich wirklich auch eine sehr schöne, zu Herzen gehende Geschichte, auch wenn ihr eigener Sohn vielleicht jetzt nicht so die Vorzeigekindheit hatte in dem Sinne, weil sie ihn halt nicht bei sich haben konnte.
Ja, was Katrin damit meint, hört in die Folge rein. Die ist am 6. August erschienen.
Genau.
Ja, und dann eine Frau, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Die Zuhörerin, die das eingereicht hatte, meinte auch, und übrigens, sie ist nicht mit Mahatma Gandhi verwandt. Mhm. Indira Gandhi, nämlich Indiens erste Premierministerin. Ich habe die so aufgesogen, weil Indien mit deutlich über 1,3 Milliarden in der Bevölkerungszahl und zu ihrem Regierungszeitpunkt waren es auch schon, also auch das zweitgrößte Land anhand der Bevölkerung weltweit. Und das in den Griff zu kriegen und zu führen und auch als erste Frau, das bedarf wirklich allerhand und auch geschüttet von diversen Kriegen, geschüttet von Hungerszeiten. Und ich finde, dass sie das bravourös gemeistert hat. Am Ende hingegen gab es dann eine diktatorische Veranlagung ihrerseits. Also sie hat ihre Oppositionisten entweder ins Gefängnis gebracht oder töten lassen und ist dann wohl etwas vom in Anführungsstrichen guten Weg abgekommen. Ihr Sohn hat auch noch eine Sache gemacht gehabt damals, die aus einer objektiven Sicht verständlich ist, aber die nicht geht. Also dementsprechend eine sagenumwobene Frau, eine sehr beeindruckende Frau. Ich möchte tatsächlich, also nicht mit den damaligen Verhältnissen, in denen sie regieren musste, tauschen wollen. Also, ja.
Na, durchaus umstritten, ne? Also definitiv auch dann am Ende so die Frage, was macht sie zu einer starken Frau? Es ist immer so ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack dann dabei, ne? Also wenn man Indien und, also mir blieb aus dieser Folge hängen, Kim, dass du so viele Verflechtungen hattest, ne, auch zu versucht hast, durchzuführen, was ist da jetzt passiert, welche Kriege sind da gewesen, welche Gegenspieler hatte sie, wer wollte jetzt da eigentlich was und was ist mit diesem Land passiert, Hungersnöte und so weiter. Also das ist wirklich beeindruckend gewesen, aber dann am Ende eben diese Verfallen der Macht und irgendwie, ja, am Ende dann doch nicht so eindeutig dieses ja, das ist eine starke Frau, sondern es ist so ein bitterer Beigeschmack dabei.
Es ist eine starke Frau, die dann aber vielleicht zum Lebensende hin nicht die besten Entscheidungen getroffen hat.
Mhm.
Vielleicht ja, wollen wir so enden.
Dann kommen wir zu einer, das ist eigentlich eher eine Themenfolge gewesen, ne?
Muss ja, man eine sehr philosophische sagen. Und
oh ja.
die das große Thema Liebe, was glaube ich Jahrhunderte, Jahrtausende bis jetzt auch immer wieder Menschen beschäftigt.
Genau, die Liebe in Zeiten des Kapitalismus. Genau. Wir haben viel über Tinder gesprochen, über das Suchen und Finden eines geeigneten Partners, was einen sehr schnell daran stören kann, beziehungsweise der These von Eva Illouz, dass die Liebe heute eher kommerzialisiert wird durch solche Angebote wie Tinder, ne, rechts und links swipen und hier in den Warenkorb. Und wenn der Typ dann nicht sich so verkauft, also so gibt, wie er sich verkauft hat, dann stimmt irgendwas nicht. Und andersrum, aber der Kommerz sehr viel immer mit Liebe, ne, da und so und Emotionen und Markenwelten und so weiter übertüncht wird, dass das so zwei konträre Entwicklungen sind, die ich durchaus auch nachvollziehen konnte. Und ja, aber wir haben auch viel über persönliche Dinge gesprochen und nichtsdestotrotz Eva Illouz als starke Frau. Nala, stimmt mir auch ein bisschen zu. Als starke Frau, ich will nicht sagen durchgehen lassen, das klingt jetzt sehr negativ, aber ich finde sie ganz toll, sehr beeindruckend und vor allem, wenn man mal einen Vortrag oder ein Interview mit ihr sieht. Sie hat eine ganz tolle, sehr ruhige, sehr eloquente Art und Weise, sich auszudrücken. Das ist toll. Also Eva Illouz, definitiv eine starke Frau für mich.
Okay. Die nächste Dame ist ja die erste deutsche Frau mit einem Doktortitel, die erste promovierte deutsche Ärztin und auch noch eine Pionierin für die Gleichberechtigung von Frauen im Studium, ne? Weil sie wurde damals ja 1715 geboren und im 18. Jahrhundert gab es halt gar nicht die Erlaubnis, dass eine Frau studieren darf. Nun war ihr Vater ja Mediziner und Arzt und wollte auch gern, dass ihr Bruder und sie auch das Gleiche bekommen können. Für ihren Bruder war es überhaupt kein Thema, studieren zu dürfen. Sie kriegte alles in der Praxis von ihm beigebracht, praktizierte dann auch als Ärztin und andere Männer fanden das aber furchtbar und haben sie halt dann auch angezeigt, dass sie Dilettantin sei und dann hat sie sich so geärgert, dass sie dann sie oder ihr Vater oder auch beide haben sich an Friedrich den Großen, den damaligen König von Preußen, gewandt. Und der hat tatsächlich ermöglicht, dass sie an der Universität Halle promovieren durfte. Aber sie hat zuerst sich um 10 Kinder dann gekümmert, parallel als Ärztin. So krass, hat mich so geschockt so ein bisschen, ne? Weil in der heutigen Welt ist es ja nicht mehr so üblich, so viele Kinder zu bekommen. Also meine Oma hat
außer Ursula von der Leyen.
Aber 10 ist dann doch schon noch ein bisschen.
Aber auch mit Medizinstudium.
Ja, meine Oma hatte mir auch erzählt, wieso. Ich war das 11. Kind. Ach so, ja, okay. Sie hat dann auch eine Doktorarbeit geschrieben und auch nochmal mehrere Informationen. Ach, guck mal, ich habe in die Episode hier noch alles reingeschrieben. Das hat mich richtig gecatcht. Dass ich auch nochmal gesagt habe, hier Frauenanteil in den Vorständen, DAX-Unternehmen, wo ist der Unterschied? Ach, guck mal, ja, vielleicht liest ihr euch einfach die Folgenbeschreibung durch, da steht eigentlich alles drin.
Bam, genau.
Die fand ich, das fand ich auch gut. Ich kannte sie vorher tatsächlich auch nicht. War aber ja auch ein Wunsch.
Genau, Chimamanda Ngozi Adichie. Über die bin ich gestolpert, als ich mal wieder in das Buch Goodnight Stories for Rebel Girls reingeschaut habe. Und bei dem Gedanken daran, dass wir noch keine Afrikanerinnen vorgestellt haben, und da dachte ich, das müssen wir jetzt mal ändern. Und dann habe ich mich ein bisschen mit ihrem TED-Talk We Should All Be Feminists auseinandergesetzt.
Weißt du, was ich total spannend fand? Ich kriegte auf LinkedIn die Info, warum wir jetzt erwähnen, dass sie eine Afrikanerin ist, dass das doch unüblich sei bei Europäern. Und daraufhin habe ich gesagt, das ist echt ein total guter Hinweis, den ich mit dir eigentlich noch diskutieren wollte. Und dann meinte ich aber, weißt du, aber wir sagen ja auch, die erste indische Premierministerin wollen schon auch präsentieren, dass wir halt gucken, dass wir von unterschiedlichen Kontinenten Personen bekommen, aber natürlich auch und vermutlich, weil wir in Europa leben, gehen wir dann auf die Einzelländer ein.
Ja, wir würden aber auch nie sagen, wir stellen jetzt eine südamerikanische Frau vor, wenn die Frau aus Brasilien kommt. In dem Fall habe ich Afrikanerin gesagt, weil mir auffiel, dass wir von dem gesamten Kontinent noch nicht eine Frau vorgestellt haben. Und sie sagte selber in dem TED-Talk, den sie so beschrieben hat, dass sie einmal von ihrem besten Freund, da war sie noch sehr klein, beschimpft wurde, so hat sie das formuliert, als Feminist, or you're a feminist. Und dann hat sie gemerkt, das ist irgendwie kein guter Begriff. Und dann hat sie irgendwann festgestellt, dass alle Feministinnen und vor allem sind es ja Frauen, schlechte Laune haben. Und hat sie gesagt, okay, I'm a happy feminist. Und dann hat man ihr auch vorgeworfen, to be feminist is not African. Und dann hat sie gesagt, okay, dann musste ich also nochmal erweitern. I'm a happy feminist. I'm a happy African feminist who loves lip gloss and wears high heels for my own pleasure and not for others. Und also es beschreibt auch sehr viel über die afrikanische Seele auch in ihren Büchern. Und deswegen hat sie jetzt nicht sich als Nigerianerin bezeichnet, sondern als Afrikanerin.
Mhm. Auch ein sehr guter Hinweis. Ja.
Vermutlich haben wir deswegen Afrikanerin gesagt. Also sie kommt aus Nigeria und lebt dort auch noch zum Teil. Und ihr Thema ist natürlich Identität, nigerianische, / afrikanische Identität, besonders in der Diaspora, also nicht in Afrika. Schwarz sein, Rassismus und aber auch Feminismus. Und das waren so viele Themen, die wir in dieser Folge beschrieben haben, aber es ging vor allem um Feminismus. Wir haben gar nicht so viel über Rassismus gesprochen, was ich auch ganz schön fand.
Wir kriegten nochmal den Hinweis mit Schwarz und Weiß, ne, dass man halt, wenn dann auch Schwarz,
genau.
Nee, dass man, wenn man Schwarz groß schreibt und Weiß groß schreibt, weil es dann halt diese alte aus der Kolonialisierungszeit ist und Amnesty International hat ja auch ein Dictionary rausgegeben, wo man sich halt entlanghangeln kann, weil ich merke das schon, dass mir das dann schwerfällt zu verstehen, darf ich jetzt farbig sagen? Nein, darf ich nicht, das ist rassistisch. Ah ja, okay, genau. So was sage ich dann? Und warum habe ich dieses Denken eigentlich? Also wo kommt dieses Denken eigentlich her?
Die Unsicherheit mit Bezeichnungen, ne? Also,
ja, oder aber auch, warum teile ich ein in Schwarz und Weiß? Ja, weil das halt eine Prägung ist aus Urzeiten in Anführungsstrichen, was egal ist, weil eine Hautfarbe soll ja egal sein.
Genau. Diese Unsicherheit hat sich in dieser Folge besonders gezeigt, ne, weil wir da so ein komplett bisschen auch ins Schlittern geraten sind.
Genau. Bei Oprah habe ich noch den Link zu Amnesty halt reingesetzt für das Glossar für diskriminierungssensible Sprache.
Ach, okay, guck mal, das habe ich noch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Die nächste
Beatrix.
Jawohl. Bad Tricks.
Wieder kleines Kontrastprogramm, ne? England, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Kinderbücher. aber ich sehe immer noch sie und diese Schafe. Das war also wirklich eine sehr lustige Frau auch, obwohl so lustig war ihre Kindheit gar nicht. Warum sie dann auf einmal
tat mir sehr leid, weil sie, ich glaube einfach, weil sie ihre Kindheit nachholen wollte, ne? Weil sie durfte ja ein wenig mit anderen Kindern spielen. Sie hatte einen Bruder, aber der wurde dann irgendwann ins Internat geschickt. Und das Einzige, was sie halt in Hülle und Fülle haben durfte, waren halt Haustiere, so. Und ich glaube, dann fing ihre Fantasie an zu blühen und sie hat dann, ja, die Kinderbücher über ihre Tiere geschrieben. Und war ja Autorin und Illustratorin und hatte auch großes Glück, dass ihr Bruder, glaube ich, und ihr Onkel sie da geschäftlich, auch ihr Vater, unterstützt haben. Und
auch der Mann, ne?
Also und später dann.
Spät geheiratet?
Genau. Ja, sie durfte ja nicht. Sie musste ja einen Mann ihres Standes heiraten. Deswegen, glaube ich, hat sie ja erst mit 44, 45 war das irgendwie geheiratet.
Ja, genau. Oder 39? Also du meinst jetzt das Jahr?
Nee, ja ihr Alter, ihr Alter.
Ich glaube, die war 39.
Oder? Ach, ich weiß es noch älter? Nicht mehr. Ich glaube, die war irgendwas mit 40. Und erst als sie gehört hatte, dass ihr Bruder auch schon so lange heimlich verheiratet war, 10 Jahre nämlich, hat sie gesagt, so Potsdonner, jetzt will ich auch. Und dann hat sie doch, das mochtest du so gern, dieses Foto,
ja, genau.
wo sie wirklich aussah wie eine Landwirtin und auch dazu stand, ne? Ich bin eine Landwirtin, ich will jetzt keine Glamour und berühmte Hochzeit haben.
Nee, genau. Und dann der Mann, der daneben, also der saß auf dem Stuhl, Beine übereinander geschlagen, Hände auf den Knien oder auf einem Knie und sie stand daneben und dann stand unter diesem Bild, ich glaube, das kann man auf Wikipedia noch sehen, stand dann, dass sie ein Kleid trug oder dort auf dem Bild anhat, aus der Wolle der Schafe, das waren so ganz besondere Schafe, die sie gezüchtet hat, hergestellt und dass sie sich da wirklich total auch mit dem Land und den Tieren und so da total identifiziert hat mit dieser Gegend.
Stimmt, die hat ja auch
ganz... sie in London geboren ist.
Ja, aber sie sagt ja immer, dass sie das nicht erwähnt, weil sie tatsächlich einfach lieber aus Nordengland kommt. Und da hat sie ja Lake District auch diverse Landflächen gekauft, um die zu erhalten und auch den Tieren eine gute Gegend zu geben. Und war damit auch zugleich ja gerne die Landwirtin, ne?
Ja. Jetzt haben wir mehr über die Landwirtin gesprochen als die Kinderbuchautorin. Ach, Peter stimmt. Hase, ne, ist so ihr berühmtestes Kinderbuch, was auch, ich habe das jetzt danach noch gefunden, auch neu verfilmt wurde als Animationsfilm und so, sehr lustig. Und so Peter Rabbit als die Figur, die man mit Beatrix Potter verbindet. Also auch eine Frau, mit der man, die sehr facettenreich war und ist nach wie vor, zumindest was sie so hinterlassen hat. Ja, und dann kam nochmal wieder Kontrastprogramm, weil wir haben uns mal so angeguckt, was unsere Hörerinnen und Hörer so neben unseren Podcasts auf zum Beispiel Spotify noch so hören, und da fiel uns ein Name ins Auge, nämlich Billie Eilish. Und habe ich so eine kleine Tour gestartet und ein paar Leute befragt, was sie so an Billie Eilish toll finden. Und da fand ich eigentlich das Schönste, was die Stieftochter von meiner Freundin Lucy sagte, nämlich Stella, die einfach erstens das Talent, unglaubliche Talent bewundert hat, dieses mir scheißegal, ich mache das jetzt trotzdem, und das in einem Alter von 18 Jahren, die sagt, geht wählen, Leute, denkt mal nach, schluckt nicht alles runter und ne, Äußeres, es ist nicht wichtig, ne? Ihr meint, ihr wisst, wer ich bin, und sich dann extra so weite Klamotten anzieht und einfach das tut, worauf sie Bock hat. Und, und das fand sie an der ganz toll und kann ich auch nachvollziehen, also neben der tollen Stimme.
Na, absolut.
Und der Musik.
Mhm. Mhm.
Also, ja. Durchaus eine Frau, die, eine sehr junge Frau, mit einer der jüngsten, die wir hier vorgestellt haben, noch lebend, die einen zweiten, dritten und auch vierten Blick lohnt. Und sicherlich auch jetzt noch mal im Wahlkampf, die hat ja auch gesagt, Donald Trump ist ein Idiot und so, hat sich da so nicht den Mund verbieten lassen. Mal gucken, inwieweit sie jetzt dazu beitragen kann, dass junge Leute wählen gehen und auch dann das richtige Kreuzchen machen.
Mhm.
Ja. Und dann?
Na, und finally eine Person, die wir aufgrund der aktuellen Geschehnisse am 24. September vorgestellt haben, letzte Woche, nämlich Ruth Bader Ginsburg, eine unfassbar beeindruckende, starke Frau.
Ja.
Also auch ein Leidenswerdegang letzten Endes, was die klassische Frauenkarriere angeht, durchleben musste, nämlich als Beste sozusagen in Jura abzuschneiden, abzugehen, sich zu bewerben und überall, also wir sind hier so eng, also wir haben da Angst, dass die Frauen dann von den Männern eifersüchtig werden könnten, und naja, sie sind ja auch sehr hübsch und nee, und dann hat sie aber einen coolen Partner, Ehemann gehabt,
ja,
der sie auch komplett supportet hat.
Ja, also ich meine, die Zeit war natürlich damals noch nicht bereit für Frauen wie Ruth Bader Ginsburg. Ne?
Die gemeinsame Gesellschaft.
Genau. Und trotzdem, ich meine, das eine ist das Studium und richtig gut sein und auch von Männern immer als Gefahr gesehen zu werden. Ihr nehmt uns hier den Platz weg, ob das jetzt an der Uni, also sprich Harvard war.
Man muss ganz kurz jetzt nochmal zur zeitlichen Einsortierung, sie ist 1933 geboren, ne? Also wir sprechen über die 50er, 60er Jahre.
Ja, absolut. Und dann wurde ihr Mann krank und dann hat sie aber früh schon Kinder bekommen und der Mann ist wirklich schwer erkrankt an Krebs. Dann hat sie seine Kurse auch noch besucht, hat alles mitgetippt und dann nachts dann sich um ihn gekümmert, abgetippt, gelernt und tagsüber irgendwie die Uni besucht, sich um die Tochter gekümmert. Also das ist nur so der Anfang ihrer Karriere und bis zum Schluss dann als Richterin am Supreme Court dann auch sich gegen den Präsidenten zu stellen und da so die linke Stimme und der Unterdrückten dann noch zu geben bis zum Tod. Ne? Aber man wird ja auf Lebenszeit benannt. Ja, Und das war wirklich eine Folge wert. So kurz nach ihrem Tod, leider ja auch politisch dann genutzt. Die war ja kaum unter der Erde. Da hat Donald Trump gemeint, so, wir müssen die jetzt ersetzen. Und zwar vor der Wahl, was ja offensichtlich auch dazu kommen wird. Aber ja, das werden wir noch sehen.
Genau. Also das sind jetzt unsere gesamten Damen, die wir seit unserem letzten Recap präsentiert haben und natürlich noch mit der Sonderfolge dazwischen. Wir haben auch noch mehr Einreichungen für Sonderfolgen. Darauf freue ich mich auch schon so extrem.
Und nun ist erstmal ein bisschen Pause angesagt. Das ist auch gut, aber ich freue mich auch schon, wenn es weitergeht.
Ne?
Mit diesem tollen Podcast.
Ihr hört uns am 22. Wir sind natürlich auch weiterhin erreichbar auf den klassischen Social-Media-Kanälen, ob es jetzt Instagram ist, Twitter, LinkedIn, Facebook. Ihr könnt uns immer gerne weiter Wünsche einreichen. Wir freuen uns wahnsinnig darüber.
Dann, liebe Kim, nochmal danke an dich für die tollen 66 Folgen bis hierhin, an euch da draußen fürs Zuhören und genau, bis Ende Oktober. Bleibt gesund.
Bleibt gesund. Juhu.
Genau.
Bis zum nächsten
Mal.
Ciao.
Tschüss.